Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE. Heute hier Folge 6 unseres Themenschwerpunkts Tremor. Und ich begrüße wieder ganz herzlich Professor Dr. Deuschel und Patricia Pipion. Wer noch nicht genau weiß, was Tremor ist, dem würde ich ganz schnell empfehlen, einmal Folge 5 nochmal anzuhören. Da haben wir nämlich geklärt, was ist überhaupt Tremor, wie ist die aktuelle Forschungslage, und wir haben uns auch schon etwas mit der Forschung von Frau Pipion und Herrn Deuschel beschäftigt. Was wird hier überhaupt in Kiel gemacht? Und da würde ich tatsächlich auch erstmal direkt wieder einsteigen und Frau Pipion bitten, nachdem wir erfahren haben in Folge 5, wozu Sie forschen, würde ich natürlich jetzt gerne wissen, was sind denn erste Erkenntnisse, die Sie aus Ihren Ergebnissen ziehen können, und wo können wir sagen, wo wird das Anwendung finden?
Ja, also erste Ergebnisse. Das Ziel war, das Hauptziel, mit dem wir gestartet sind, war, Diagnosegenauigkeiten zwischen verschiedenen Tremorarten oder zwischen verschiedenen Krankheiten, die einen Tremor als Symptom haben, zu erhöhen. Und da haben wir auch jetzt in einer ersten Arbeit gezeigt, dass wir zumindest eine ähnliche Diagnosegenauigkeit, die auch in der Klinik erzielt werden kann, jetzt halt über technische Anwendungen, also über Merkmalsextraktion und Klassifizierung erreichen können. Das liegt bei circa 80-85%, ist also immer noch nicht perfekt, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Was wir daraus auch sehen konnten, ist, dass im Endeffekt die Klassifizierungsalgorithmen, also jetzt zum Beispiel ganz einfach ein Entscheidungsbaum, aber ein bisschen komplizierter ein neuronales Netz dann als Blackbox sozusagen, dass die im Endeffekt auf die gleichen Merkmale achten, auf die auch in der Klinik geachtet werden. Also es wird zum Beispiel geschaut, für den Parkinson-Tremor ist es zum Beispiel typisch, dass der in der Ruheposition auftritt und dass der asymmetrisch auftritt. Also es kann sein, dass man nur einen einseitigen Parkinson-Tremor hat. Also nur eine Hand zittert, die andere zittert gar nicht oder zittert nur unter gesunden Voraussetzungen quasi, wie es bei jedem gesunden Menschen auch ist. Und das sind zum Beispiel Merkmale, die dann auch in der Klassifizierung, also auch über diesen technischen Ansatz, genauso überprüft werden wie in der Klinik auch. Und das war schon mal ganz interessant, dass wir ähnliche Genauigkeiten erzielen konnten, also mit ähnlich guter Trefferquote zwischen verschiedenen Krankheiten differenzieren konnten, aber dass wir halt auch Ansätze aus der Klinik nachvollziehen können und dann natürlich auch umgekehrt schauen können, auf welche weiteren Merkmale wird denn noch geachtet, um dann eventuell Mehrwert für die Klinik daraus ziehen zu können. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Genau, und der Ansatz ist dann natürlich, wenn wir die Diagnosegenauigkeit erhöhen, dass wir dann natürlich auch die Therapie besser anpassen können. Darauf wird Herr Deuschel sicherlich nochmal kommen, wie wir dann wirklich die verschiedenen Tremorarten behandeln können. Und dafür brauchen wir einfach eine hohe Diagnosegenauigkeit. Das ist jetzt so das erste Ziel und das sind dann die ersten Ergebnisse, die wir dazu schon erreicht haben.
Ja, also wir haben in Folge 5 geklärt, was ist momentan überhaupt der Forschungsstand bei der Tremorforschung? Was gibt es für Forschungsschwerpunkte? Vielleicht können Sie, Herr Deuschel, ja noch mal was dazu sagen. Was sind denn wirklich schon Errungenschaften, die man in der Tremorforschung aktuell wirklich, wo man sagen kann, das hat man herausgefunden, das hilft uns wirklich weiter in den letzten Jahren? Und welche, ja, vielleicht auch welche Technologien spielen da dann auch eine maßgebliche Rolle?
Also das ist natürlich sehr viel und ich kann da unmöglich alles erwähnen. Lassen Sie mich mal zwei Grobkategorien machen. Die eine Grobkategorie sind die verschiedenen Medikamente, die wir sozusagen zur Verfügung haben. Für uns Ärzte zählt ja in erster Linie sozusagen, wir wollen diagnostizieren und behandeln können. Das ist das Hauptanliegen, was wir haben. Natürlich wollen wir auch die Dinge verstehen. Wir wollen den Tremor verstehen. Aber das will ich jetzt mal nur insoweit jetzt hier einbringen, als es nachher für die Behandlung vonnöten ist. Wir haben also zwei große Bereiche, mit denen wir therapieren können. Das eine sind die Medikamente und das andere sind letztendlich technologische Entwicklungen, wie wir das Gehirn meistens durch neurochirurgische Einflüsse behandeln können. Bei den Medikamenten muss man sagen, ist für die Tremorbehandlung, gerade beim essentiellen Tremor, ein bisschen weniger beim Parkinson-Tremor. Da wissen wir mehr über die Gründe der Erkrankung und können deshalb auch gezielter agieren. Da haben wir einige Medikamente, die mittelerfolgreich sind und die den Patienten helfen. Wenn aber die Patienten schwerere Formen des Zitterns haben, dann reicht das in aller Regel nicht mehr aus. Und dann gibt es zwei Methoden, die eben sehr wohl in Zusammenhang mit der Technik und der Technologie, mit unseren Kollegen in der Technischen Fakultät, aber jetzt nicht nur in Kiel natürlich, sondern eigentlich weltweit, erreicht wurden. Das eine ist die tiefe Hirnstimulation. Das heißt also, das sind Stimulatoren, so ähnlich wie Herzschrittmacher, die eben unter der Haut eingepflanzt werden können, mit einer Elektrode verbunden werden. Und diese Elektrode muss passgenau an einer bestimmten Stelle für den Tremor platziert werden. Über diese Stelle reden wir gleich nochmal. Das andere ist der fokussierte Ultraschall, der mit einer komplexen Bildgebung verbunden tatsächlich in der Lage ist, ganz winzige Läsionen im Gehirn zu machen. Und zwar an genau derselben Stelle, an der im Fall der anderen Behandlung die Elektrode sitzt, die dort stimuliert. Was ist das für eine Stelle? Da kommen wir jetzt wieder zurück auf das, was wir vorhin gesagt haben. Wir wissen aus der Systemforschung, aus der systemischen Hirnforschung, dass der Tremor einen Kreislauf beschreibt im Gehirn. Der geht vom Kleinhirn über den Thalamus zum Großhirn, vom Großhirn dann wieder zurück zum Kleinhirn über verschiedene Stationen, sodass da ein Loop besteht. Und dieser Loop, der läuft an einer bestimmten Stelle wie flaschenhalsartig zusammen. Das ist eine kleine, umschriebene Region von ungefähr 5 mm im Thalamus. Der Thalamus ist ein tiefer Kern im Gehirn. Und an dieser Stelle, das wussten schon unsere Kollegen vor 60 Jahren, an dieser Stelle kann man, wenn dort eine Läsion auftritt, den Tremor verbessern. Und das wurde dann systematisch sozusagen angegangen, indem man Elektroden entwickelt hat, die man an dieser Stelle platzieren kann. Das ist für sich ein kleines technisches Wunder, dass man beim sozusagen wachen Menschen durch ein stereotaktisches Verfahren eine Elektrode genau an diese Stelle bringen kann. Denn da muss man durchs Gehirn durch und das ist ganz schön schwierig, das präzise zu machen. Das gelingt und dann kann man dort mit einer Frequenz von etwa 130 Hertz die neuronalen Impulse, die da durchlaufen, blockieren, indem man sozusagen die Nervenfasern ermüdet. Wenn man die mit so einer hohen Frequenz stimuliert, dann können die nicht mehr schnell genug Überträgerstoff nachbilden und die rhythmische Aktivität erlahmt und dadurch erlahmt auch das Zittern. Die andere Möglichkeit ist, an genau dieser Stelle eine Läsion zu machen, also eine kleine Narbe zu erzeugen. Und das kann man eben neuerdings machen mit fokussiertem Ultraschall. Da werden 1024 Ultraschallsender werden genau auf diesen Punkt fokussiert. Sie werden gepulst, sodass dort wirklich Energie ankommt. Und dadurch kann man das Gewebe ganz umschrieben auf etwa 60 Grad erhitzen. Das aber führt dazu, dass die Eiweiße dort koagulieren und dadurch entsteht dort eine kleine Narbe. Und das ist ein anderer Weg, wie man verhindern kann, dass diese Pulse dort weiter durchgehen und den Tremor erzeugen. Das sind zwei wirklich, also für uns Mediziner, für uns Neurologen sind das große Errungenschaften, weil wir damit wirklich unseren Patienten substanziell helfen können.
Ja, das glaube ich. Also ich finde, das klingt spektakulär, wie Sie das beschreiben. Eine kleine Frage, also ich habe zwei Fragen dazu. Und eine kleine Frage ist, kann man beide Methoden für, sagen wir, die zwei Arten von Tremor, die wir jetzt kennengelernt haben, anwenden? Oder ist das da auch nochmal abhängig, funktioniert nur eine Art eher für die Parkinson-PatientInnen und die andere beim essentiellen Tremor? Oder ist das total egal?
Das ist eine sehr gute Frage. Denn das hat man sich natürlich auch schon vor 60 Jahren gefragt. Als man diese Stelle, von der ich gesprochen habe, das ist dieser kleine Thalamuskern, als man den das erste Mal sozusagen mit damals noch sehr rohen Methoden außer Kraft gesetzt hat, paralysiert hat. Tatsächlich ist es so, dass das isolierte Symptom Tremor immer an derselben Stelle behandelt werden kann. Das gilt auch für andere, für die selteneren Tremorformen, von denen wir jetzt nicht gesprochen haben und auch gar nicht sprechen wollen. Aber da gibt es noch mehr. Ja? Und egal, welcher Tremor auftritt, wenn an dieser Stelle eine Läsion gemacht wird, dann wird der gebessert. Das ist also so etwas, dass es ein Tremornetzwerk gibt, eine Hauptstraße, die durchs Gehirn führt und deren Enthemmung sozusagen Tremor ganz unterschiedlicher Art produzieren kann, aber die eben immer mit demselben Kernsymptom. Und deshalb ist dieser Platz von so großer Bedeutung. Und deshalb muss man eben für alle Tremorarten das dort machen. Wenn man andere Symptome zusätzlich behandeln will, beim Parkinson zum Beispiel, dann geht man besser an einen anderen Platz. Wenn also zum Beispiel die Steifigkeit des Parkinson-Patienten behandelt werden soll oder seine verlangsamten Bewegungen, dann muss man an eine etwas andere Stelle gehen. Die ist nur ungefähr einen knappen Zentimeter weg von dieser Stelle. Aber es gehen ganz andere Bahnen durch. Im Gehirn ist alles sehr eng beieinander. Vor allem, wenn man dann diese Mittellinienstrukturen, die Mitte des Gehirns betrachtet. Ein Zentimeter sind dann Welten.
Ich habe jetzt schon wieder eine neue Frage, zusätzlich zu der großen. Und zwar frage ich mich gerade, Sie haben ja auch gesagt, man kann Tremor natürlich auch mit Medikamenten behandeln. Wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, gibt es eine langfristig erfolgreichere Variante? Also ist quasi das Verfahren oder die beiden Verfahren, von denen Sie eben gerade gesprochen haben, kann man sagen, das führt zu einem langfristigen Erfolg, also zu einer Besserung? Und diese Art von Besserung können wir so mit Medikamenten nicht machen? Oder ist es ohnehin ein Zusammenspiel von dieser Therapie mit einer Medikamentation?
Ja, also ich meine, ein Zusammenspiel gibt es schon auch. Also wir geben manchen Patienten, die operiert sind, denen geben wir auch noch Medikamente. Das ist manchmal nötig, wenn es nicht ganz so gut geklappt hat. Aber ich glaube, was Sie in Erinnerung behalten sollten, ist, dass die Medikamente eigentlich für einen ganz anderen Patienten gedacht sind. Das sind für Patienten, die ein leichtes Zittern haben. Ja, die, wenn sie in einer Runde stehen, eben im Glas mal wackeln, was dann ihnen sehr unangenehm ist oder dass sie die Kaffeetasse mit zwei Händen fassen müssen. Das ist diese Art von Tremor. Die Patienten, die eine Operation, entweder die tiefe Hirnstimulation oder den fokussierten Ultraschall brauchen, das ist eine ganz anders und viel schwerer betroffene Patientengruppe, die also wirklich so heftig zittern, dass sie eben mit einer Gabel nicht mehr zum Mund kommen. Ja? Und für diese schwere Form des Zitterns gibt es tatsächlich nur diese beiden Behandlungsmaßnahmen im Moment. Da sind Medikamente nicht ausreichend.
Ja, dann kann man ja fast sagen, dass es Gott sei Dank durch diese modernen Technologien so einen Fortschritt gibt und im besten Fall sich das ja nur weiterentwickelt. Und deshalb sind ja auch solche Forschungen wie bei Ihnen, Frau Pipion, nur umso wichtiger, damit es da weitergeht. Mich interessiert natürlich jetzt auch noch, wenn Ihre Forschung abgeschlossen ist, Frau Pipion, wir haben ja schon gesagt, es ist quasi eine Form der Diagnoseverbesserung. Inwieweit, vielleicht ist es auch eher eine Frage an Sie beide, kann das dann den aktuellen Forschungsstand unterstützen? Inwieweit kann das quasi helfen?
Ich glaube, dass es helfen kann, die wichtigen Parameter der verschiedenen Tremorarten besser zu verstehen und dadurch eventuell dann auch die Entstehung der verschiedenen Arten besser zu verstehen. Dabei kann es helfen und ich glaube, dass dann die Anwendung auch helfen kann. Also zum Beispiel, wenn man irgendwann so weit ist, dass man im Endeffekt Algorithmen hat, die sich vielleicht automatisch anpassen aufgrund der bisherigen Ergebnisse, dass man dadurch natürlich dann eventuell den Klinikalltag vereinfachen kann. Also damit meine ich, dass wenn wir natürlich im Endeffekt mit dieser Ruhemessung anfangen und dann eigentlich schon ziemlich sicher eine Diagnose stellen sollten, wenn das möglich sein sollte, dass man dann eventuell sich andere Messungen sparen kann oder dass man in eine andere Richtung nochmal die bisherige Diagnose nur bekräftigen muss. Dass man dadurch den Klinikalltag, der ja immer sehr eng getaktet ist, vielleicht vereinfachen kann und unterstützen kann. Und eine andere Idee ist auch noch, dass man den Zugang zu solchen Untersuchungen vielleicht auch vereinfachen kann. Wenn man irgendwann ein System hat, was sehr gut mit einer hohen Diagnosegenauigkeit klassifizieren kann oder diagnostizieren kann, dann ist die Idee, dass man eventuell gucken kann, wie man dieses System dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abspecken kann, um dann den Zugang für mehr Patienten zu vereinfachen. Also ich denke zum Beispiel daran, dass wir messen irgendwie die Beschleunigung der Hand als Maß der Bewegung der Hand, und solche Beschleunigungssensoren sind auch in jedem Handy vorhanden. Also wenn man eventuell irgendwann so weit kommen sollte, dass man die gleichen Algorithmen und Klassifizierungsverfahren auch über ein Handy laufen lassen kann, ist es natürlich sehr einfach, diese Untersuchung dieser verschiedenen Tremorarten durchzuführen und dann einfach den Zugang für sehr viele Menschen zu vereinfachen.
Frau Pipium, Sie haben ja jetzt beschrieben, wie in Zukunft das Ganze komfortabler sein könnte. Also ich kann mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Herr Deuschel hatte das ja auch schon in unserer anderen Folge gesagt, vor 2 Wochen, dass es schon andere Ergebnisse sind, die da herauskommen, wenn man eben zu Hause sein kann, wenn man in seiner gewohnten Umgebung ist und nicht in einer Klinik beispielsweise, in einer ganz besonderen Untersuchung. Ich frage mich ja, ob eine komfortablere Diagnose oder eine komfortablere Untersuchung auch bedeutet eine schnellere Diagnose. Also kann man in Zukunft schneller, präzisere Diagnosen stellen, oder geht es tendenziell erstmal nur darum, dass man komfortabler, präzisere Diagnosen stellen kann?
Ich glaube, dass das 2 Ansätze sind, die man auch beide verfolgen sollte. Also gerade in so einem Klinikalltag, der immer eng getaktet ist und wo es immer schwierig ist, mehrere Untersuchungen unterzubekommen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man schneller diagnostizieren kann auf lange Sicht. Der andere Punkt ist dann die komfortablere Lösung, dass man einfach ein Handy oder es kann ja auch ein Tablet oder etwas in der Art sein, mit nach Hause gibt und dann einfach Daten im Nachhinein auswerten kann. Ich glaube, dass das 3 Ansätze sind, die mit verschiedenen Punkten eine Rolle spielen können. Also es ist natürlich für einen Patienten, der dann vielleicht auch zu Hause über einen Tag verteilt 3, 4, 5 Mal eine Tremormessung machen kann, ist es natürlich dann auch komfortabler, diese Daten aufzunehmen und halt in einem gewohnten Umfeld sich, wenn der Patient sich zu Hause in Anführungszeichen normal verhält, also keine Nervosität hat in dem Sinne, weil er jetzt zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren ist, dann ist es eine sehr viel komfortablere Lösung. Und ich denke, dass das 2 verschiedene Ansätze sind, die beide verfolgt werden sollten.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch noch einen anderen Aspekt aufbringen. Vor 30 Jahren, wenn da ein Patient mit dem Zittern zum Hausarzt gegangen ist, dann hat der Hausarzt gerne mal gesagt, ach, wissen Sie, wir werden ja alle nicht jünger, und hat ihn einfach aufgefordert, sozusagen den Tremor zu tolerieren. Mittlerweile sind die Möglichkeiten ja viel besser geworden, dass wir Tremor diagnostizieren und Tremor auch hinsichtlich seines Schweregrades einschätzen können. Und es wäre natürlich schon fein, wenn wir eine App hätten, die jeder mal so einfach nehmen kann. Die müsste ja natürlich auch kostenfrei sein. Da nimmt man sein Handy in die Hand und misst 30 Sekunden oder eine Minute. Und dann sagt das Handy, also ich würde lieber mal zum Neurologen gehen. Das ist sozusagen im außerhalb des 3-Standard-Abweichungen-Bereiches für die Normalperson in Deutschland. Ja, also dass man irgendwie so was ganz Neutrales dann sagt. Das würde vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass man diesen Tremor so ein bisschen entstigmatisiert. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Aber da bei Ihrem Beispiel fällt mir jetzt gerade was auf, vielleicht an Sie, Frau Pipion. Das heißt schon, dass es wichtig ist, dass man das, also das ist natürlich jetzt erstmal, glaube ich, noch utopisch, aber wenn man dann das technische Gerät hat, dann muss man das schon auch am Körper halten. Also das heißt, ich habe das Handy in der Hand oder das Tablet dann. Wie sieht es denn mit diesen Uhren aus? Wäre das auch eine Möglichkeit?
Ja, das wäre auch ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Bei einer Uhr muss man wahrscheinlich dann mehr beachten. Also wahrscheinlich ist es einfacher, ein Handy parallel zur Erdoberfläche zu halten, wenn man das ganz bewusst so macht. Wenn man das Handgelenk dreht, passiert das, glaube ich, schneller. Also da muss man dann natürlich darauf achten, dass man das irgendwie dann auch in den Algorithmen mit beachtet, dass da eine Verdrehung drin sein kann. Aber im Großen und Ganzen ist das genau der ähnliche Ansatz. Also, dass man dann eine App als Auswertung benutzt und wie man die Daten wirklich aufnimmt, über ein Handy, über eine Uhr oder über ein System, was man vielleicht selbst entwickelt, über preisgünstige Beschleunigungssensoren, die man dann entsprechend dem Patienten mitgeben kann, das sind ähnliche Ansätze, die zu dem gleichen Ergebnis führen sollten.
Finde ich aber total interessant, weil wir kennen ja alle diese jetzt sehr modernen und immer aktueller werdenden Uhren, die ja alles Mögliche schon messen. Deshalb finde ich es auch nochmal interessant von Ihnen zu hören, dass es aber wichtig ist, dass man das zum Beispiel parallel zur Erdoberfläche hält, in diesem Fall beim Tremor, weil das, glaube ich, sonst etwas ist, worauf man gar nicht kommen könnte. Es klingt eher umständlicher, als ja eine Uhr zu tragen, aber das scheint ja dann in der Umsetzung doch eher komplizierter zu sein, wenn es eben dann um solche Messwerte geht. Also sehr, sehr interessant. Ich habe ja immer, oder ich finde es immer ganz lustig zu fragen, was sind denn so die Wünsche in der Zukunft? Also was wünschen Sie sich, Herr Deuschel, oder was sollte vielleicht passieren in Zukunft bei der Tremorforschung? Was wären vielleicht technische Errungenschaften, wo Sie sagen, das muss unbedingt kommen, dann macht es den Umgang mit PatientInnen noch leichter. Was sind Ihre Wünsche, Träume?
Naja, also ich meine, das ist für einen Arzt immer ganz einfach. Wir wollen besser diagnostizieren und besser behandeln. Und das heißt für den Tremor, dass wir einfachere Methoden, die auch von jedem Arzt angewendet werden können, entwickeln. Denn Sie müssen bedenken, Frau Pipion hat es ganz am Anfang irgendwann mal gesagt, die Fehlerquote ist immer noch sehr, sehr hoch bei den Diagnosen. Gerade wenn man jetzt in den hausärztlichen Bereich geht, das sind ja Kollegen, die damit nicht jeden Tag vertraut sind. Und im Einzelfall kann das schon richtig schwierig sein, mal abgesehen von den ganz klaren Fällen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also wenn man die Diagnose verbessern könnte und dem Hausarzt irgendetwas an die Hand geben könnte, dass er es ganz leicht diagnostizieren kann, das ist einer der Wünsche natürlich. Und der zweite Punkt, der die Therapie angeht, natürlich hätten wir am liebsten eine Pille, die der Patient einmal einnimmt und dann ist der Tremor für den Rest des Lebens weg. Das ist halt ganz unrealistisch. Das wird man so nie erreichen. Aber ich denke, wenn wir eben nicht invasive Methoden, die gefahrlos sind für den Patienten, entwickeln, um dieses Symptom sozusagen dann zu beseitigen, wenn es auftritt. Und vielleicht sind wir ja auch mit dem Ultraschall da auf dem richtigen Wege. Dann wäre das schon ein großer Fortschritt. Und ich glaube, dort sollte auch die Entwicklung liegen, dass wir uns darum bemühen, möglichst nicht invasive, möglichst auch reversible, das ist ja noch nicht der Fall beim fokussierten Ultraschall, da macht man immer noch eine Narbe im Gehirn, also möglichst reversible Interaktionen mit dem Gehirn zu starten über elektrische Stimulation, magnetische Stimulation, wie auch immer. Ich glaube, das sind so die Wege, die wir gerne sehen würden, dass für Patienten einfache Dinge zur Verfügung stehen, die er leicht einsetzen kann und die nicht belastend sind im täglichen Leben.
Ja, Frau Pipion, bei Ihnen ist ja jetzt nun der Stand ein anderer als bei Herrn Deuschel. Sie sind ja quasi am Anfang Ihrer Forschungskarriere. Und trotzdem möchte ich auch Sie gerne fragen, ob Sie vielleicht schon gewisse Zukunftsvisionen haben, was sich in Zukunft aus technologischer Sicht vielleicht verbessern sollte oder auch noch in der Zusammenarbeit zwischen medizinisch-klinischem Bereich und eben Ihrem technologischen Bereich oder vielleicht, wenn Sie sagen, nee, das kann ich einfach noch nicht, vielleicht sagen Sie ja, Mensch, ich bin jetzt schon so weit in meiner Forschung und ich habe jetzt schon Visionen, wo ich danach ansetzen möchte, wo ich sage, da muss man auch noch weiter forschen, um dann vielleicht noch die und die Verbesserungen hinzubekommen. Was haben Sie für Gedanken dazu?
Ja, es ist schwierig. Also ich bleibe einmal kurz bei diesem Handy-Thema mit der App. Das ist nämlich, glaube ich, noch so weit weg, dass das tatsächlich so ein Zukunftswunsch wäre meinerseits. Umgekehrt finde ich es auch spannend oder fände ich es spannend, wenn wir ein System entwickeln könnten, was diese Parkinson-Krankheit zum Beispiel, wo ja noch ganz viele andere Symptome eine Rolle spielen, dass man das Ganze irgendwie in einem größeren Kontext einordnen kann. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns am Institut wird halt auch im Bereich Parkinson-Sprache geforscht, dass man da einfach noch weitere Möglichkeiten betrachtet und also die Untersuchungsmöglichkeiten erweitert, dass man dann auch andere Symptome erkennen kann und darüber besser zum Beispiel zwischen Parkinson und anderen Krankheiten differenzieren kann. Das wäre noch so mein Wunsch, dass man einfach das Ganze ja wirklich erweitert. Also zum Beispiel um eine Stimmaufnahme. Wenn der essentielle Tremor, haben wir den Stimmtremor, der eine Rolle spielt. Bei der Parkinson-Krankheit sind es andere Effekte, die auf die Sprache wirken. Aber dass man darüber einfach das Ganze, also es ist jetzt nur auf die Sprache bezogen, es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, diese verlangsamten Bewegungen oder die Steifigkeit eines Parkinson-Patienten, dass man das Ganze einfach in einem größeren System einordnet und darüber die Diagnosegenauigkeit dann auch erhöhen kann.
Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall beiden, also Ihnen, Frau Pipium, ganz speziell natürlich ganz viel Glück erstmal bei Ihrer jetzigen Forschung. Und dann bin ich gespannt, ob wir uns vielleicht in 5, 6 Jahren wiederhören und Sie stehen in den Startlöchern mit Ihrer App-Entwicklung. Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall ein super, super, super Fortschritt. Und ich würde Ihnen also das auf jeden Fall sehr wünschen, dass das funktioniert oder dass Sie auf jeden Fall einen kleinen Baustein dazu beitragen. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen und wir befinden uns ja hier in einem Podcast der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik. Und ich weiß, dass Sie, Frau Pipion, bei einem Workshop mal teilgenommen haben und auch einen Preis gewonnen haben. Und jetzt möchte ich Sie ganz speziell natürlich fragen, für all unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, wo sehen Sie Vorteile von solchen Verbänden? Sagen Sie, das ist wichtig für die Forschung, vielleicht auch für das Netzwerk. Was haben Sie aus dieser Erfahrung mitgenommen?
Genau, das war der Biosignale-Workshop. Der hat, glaube ich, letztes Jahr im März, also 2020 im März stattgefunden. Das war ganz kurz vor der Corona-Pandemie, bevor die hier bei uns angekommen ist. Für mich war das eigentlich ein super Einstieg, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil leider aufgrund von Corona danach der Einstieg nicht weiter verfolgt werden konnte, sagen wir mal so. Es war ein guter Einstieg, um einfach mal, naja, also Netzwerken ist halt immer wichtig, also um einfach andere Leute kennenzulernen, aber auch andere Themen im Bereich der Biosignale einfach kennenzulernen und sich anzuhören. Deswegen fand ich das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die von der Größenordnung für einen Einstieg, glaube ich, sehr geeignet ist.
Ja, und sagen Sie, das ist was, was Sie weiter verfolgen wollen? Sagen Sie, Sie wollen da auf jeden Fall weitere Programme und weitere Workshops machen? Oder ist es eher sowas, wo man sagt, das war ein schöner Einstieg für meine Forschung und eine tolle Erfahrung für mich? Ich konnte üben, zu präsentieren, zu sprechen, aber tendenziell ist es doch weiter von mir weg.
Nein, also ich würde das schon weiterverfolgen, da auch in zukünftigen Workshops irgendwie teilzunehmen. Also der nächste soll nächstes Jahr im Juni, glaube ich, in Dresden stattfinden. Da ist durchaus geplant, da auch wieder einen Beitrag einzureichen und da auch einfach die Kontakte dann weiter zu knüpfen. Also das ist natürlich ein guter Einstieg gewesen, den ich aber auch weiter, die Workshops möchte ich auch weiter besuchen dann in Zukunft.
Ja, total toll. Da haben Sie schon mir einen Punkt weggenommen. Jetzt muss ich das gar nicht mehr groß anteasern. Also für alle diejenigen, die sagen, Mensch, sowas wie Frau Pipion gemacht hat und nächstes Jahr wieder machen möchte, möchte ich auch machen. Dann genau nächstes Jahr findet das wieder statt im Juni in Dresden diesmal. Also man kann sich auch noch anmelden. Melden Sie sich dann ruhig an. Und ansonsten sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass Sie zu Gast bei mir waren und wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, ich habe noch eine Frage an Frau Pipion oder auch an Herrn Deuschel, ich werde natürlich wieder die Kontaktdaten in den Shownotes hinterlegen. Sie können das auch auf der VDE-Homepage wieder finden. Wenn Sie sagen, ich kann noch einen mega Beitrag dazu geben, weil ich auch zu Tremor forsche, zwar in einem anderen Schwerpunkt, aber ich glaube, das passt ganz gut, dann erinnern Sie sich an die Worte von Herrn Deuschel, wie wichtig interdisziplinäre Forschung ist, wie wichtig dort Kommunikation und Austausch ist. Und ansonsten kann ich nur sagen, freuen Sie sich auf den nächsten Themenschwerpunkt und bis in 2 Wochen. Tschüss!
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Dankeschön.
Alles Tschüss. Gute. Tschüss.